wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Und gemeinsam mit Fachleuten des Übersinnlichen die dunklen und weniger dunklen Ecken des Paranormalen beleuchtet. Also, zündet die Kerzen an. Haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist wieder die Gabriele Haßmann und der Bari. Der ist natürlich auch wieder dabei, darf ja mittlerweile nicht mehr fehlen. Mhm. Sonst haben wir das Maskottchen, gell, Asta.
Aber ich darf auch nicht fehlen.
Ja, du darfst auch nicht fehlen, Asta, natürlich.
Wir haben uns wieder mal zusammengefunden im schönen Baden und wollen heute sprechen über den Karl May. Wo hast du den verewigt, sodass er hier uns unterkommt in der heutigen Folge?
Ich habe wie die meisten anderen Promis auch die Geisterhaften, die Spukenden in meinem Buch Prominente Geister, weil da gibt es genug. Also wir haben ja schon über ein paar gesprochen, gell?
Ja, und über den Karl May, muss ich ehrlicherweise sagen, wusste ich nicht sehr viel. Erneut wusste ich auch wieder mal nicht, dass der irgendwo irgendeinen spukenden Wien-Bezug hat oder Österreich-Bezug hat. Aber auch bei ihm ist es so. Und ich wusste auch nicht sehr viel über seine Vita eigentlich.
Ich auch nicht, bevor ich ihn bearbeitet habe.
Ja, er kommt, vielleicht kann ich da mal kurz einführen und du erzählst uns dann ein bisschen mehr, aus Deutschland, aus einer recht armen Familie, eines von 14 Kindern, aber ein recht talentiertes, kreatives Kind offensichtlich.
Ich glaube, er ist auch schon relativ früh mit dem Tod konfrontiert worden, weil sehr viele Kinder haben ja nicht überlebt von diesen 14.
Ah, okay.
Und er dürfte sich am Anfang ein bisschen schwer entwickelt haben, was ich so gehört habe. Also er war jetzt nicht der Blitzkneißer schlechthin und hat auch sehr viel, eben auch in der damaligen Zeit bereits sehr viel Fantasie entwickelt, was man ja damals bei den Kindern eher unterdrückt hat und nicht gefördert hat, ja, anders als heute. Es war ja mehr so, hör auf zu spinnen, was spinnst du schon wieder herum, was denkst du schon wieder aus, wo bist du mit deinen Gedanken, also das war ja ganz anders, da hat man das nicht so gefördert oder geschätzt, wenn Kinder übergroße Fantasie entwickelt haben. Ich glaube, er hat das dann auch ein bisschen kanalisiert, indem er relativ früh so ein bisschen so ein kleiner Gauner geworden ist. Was das Kleine, er ist eh auch im Gefängnis gesessen und alles sogar steckbrieflich gesucht worden. Er hat halt versucht, einerseits sich irgendwie, ich glaube, es war schon so ein bisschen so ein Ausleben und so ein bisschen den Eltern gegenüber ein Trotzverhalten, auf der anderen Seite aber auch echter Überlebenskampf. Also er hat ja versucht, sich selber auch über Wasser zu halten und so richtig gescheite Arbeit hat er ja seltener gehabt als junger Mann. Und da ist er ganz einfach ein bisschen abgeglitten ins Gaunermilieu.
Ich habe allerdings gelesen, dass er dann schon aufgrund dessen, dass er offensichtlich musisch auch recht talentiert war, dann gefördert wurde und Musik- und Kompositionsunterricht erhalten hat. Also irgendwie hat man ihn schon gefördert.
Aber auf der falschen Stelle.
Scheinbar.
Ja, leider.
Ja, und dann dieses Abdriften. Oder dieses Herausfinden der kriminellen Energie.
Ja.
Es war dann so nämlich, dass er Lehrer hätte werden sollen und da hat er aber irgendwie Kerzen gestohlen.
Wobei ich das immer noch nicht verstehe, weil ich weiß nicht, wohl stiehlt man es leicht. Ich glaube, in der Kirche hat er sie gestohlen.
Ja, wahrscheinlich. Oder schon. Irgendwelchen Institutionen, die sie halt Beleuchtung leisten konnten. Und dann hat er aber auch, dann ist er versetzt worden, dann hat er aber irgendwie die Taschenuhr von irgendeinem Kollegen geklaut und so, es waren so kleine Regalereien. Und ist dann eben auch ins Gefängnis gegangen, nicht nur einmal, wie ich gelesen habe.
Nein.
Aber dieses Hochstapler-Ding und so ein bisschen, ich glaube, aber auch beobachtend in dem Milieu, wo er dann unterwegs war, hat sich ja dann auch geprägt, was er später gemacht hat. Ne?
Total. Und ich glaube, er war halt trotzdem auch sehr, sehr offen. Er hat ja auch, glaube ich, aus den Gefängnissen, er hat ja dort zahlreiche Bekanntschaften gemacht, unter anderem auch mit Amerikanern und ich glaube, dass er auch ein sehr lustiger Zellengenosse war, weil der hat sicher seine Fantasie, die hat er ja nicht verloren. Er hat sicher viele Geschichten erzählt und es hat sich natürlich angedeutet, dass er, wenn er an die richtigen Leute gerät, Schriftsteller werden wird. wobei er anfänglich ja Journalist war. Aber dass der schreiben wird, ich glaube, das war, er hat es gehofft und es war, glaube ich, denen, die ihn gekannt haben, war das klar, dass das gar nicht anders geht.
Hinweis hat es geschafft, trotz seiner, sagen wir mal, nicht ganz einwandfreien Leumundszeugnis, ja, das er dann hatte irgendwann, eben wegen diesen ganzen Geschichten. Und er hat ist einmal geflohen aus dem Gefängnis,
stimmt,
und so, also alle
stimmt,
möglichen.
Hat er auch, ja.
Also er hat sich sehr durchlaboriert und trotzdem hat er es nachher geschafft, einen Job zu kriegen und hat dann auch die Möglichkeit bekommen, diese ersten 5 sehr teilweise, also der Start seiner Karriere, Romane zu veröffentlichen.
Genau.
Und da ging es dann erst so richtig los, ne, mit der Karriere.
Genau, da wurde er dann auch tatsächlich von einem Herrn, mit dem er dann auch sehr lange in Kontakt war, gefördert, endlich einmal an der richtigen Stelle.
Mhm.
Und ja, dann ging es los. Da hat er dann ein Werk nach dem anderen rausgehauen und wie wir beide wissen, waren es ja letztlich sehr, sehr viele.
Sehr, sehr viele. Ich habe in meinen Unterlagen stehen, es sind über 200 Millionen verkauft worden von seinen Büchern.
Unfassbar.
Und in über 30 Sprachen übersetzt.
Unfassbar.
Also für die damalige.
Das haben nur wenige geschafft. Ich glaube, Agatha Christie war auch so eine Vielschreiberin, aber Karl May steht definitiv an der Spitze der Vielschreiber, ja.
Ja, und hat dann irgendwie, muss man schon sagen, was der dann auch im 20. Jahrhundert die Popkultur und die Filme und diese ganzen, also
absolut,
so ein mitgeprägt hat.
Ja, der hat ja einen regelrechten Hype ausgelöst auch, ne? Wirklich. Also ich weiß zum Beispiel, mein Stiefvater, der hat bis heute, meine Mutter ärgert sich immer so ein bisschen, hat der im Keller regalweise die ganzen Karl-May-Bücher stehen, heute noch. Er ist über 80 und er schmeißt die nicht weg. Das ist seine Kindheit, Karl-May.
Das ist sicher nicht der Einzige aus dieser Generation,
sicher nicht,
oder?
Ganz sicher nicht.
Jetzt ist es so, bei diesen ersten 5 Büchern, da war ein Buch dabei, das hieß Der Weg zum Glück. Und da lässt er einige seiner Protagonisten auch in Wien logieren und erzählt über die Wiener Kaffeehäuser und auch über die zwielichtigen Etablissements. Ja, wir wissen Bescheid, wo die sind oder waren, besser gesagt, damals in der Zeit. Und ich habe hier mir einen Satz aufgeschrieben und der ist, glaube ich, auch nicht so unwichtig, wenn wir dann in den nächsten Teil des Gesprächs gehen, nämlich, dass er offensichtlich ein Typ war, der diese Fiktion und die Realität sehr verquickt hat, sage ich mal, oder vielleicht nicht so ganz unterscheiden konnte. Wobei, das würde ich jetzt nicht so sagen, die Frage ist, das, was er da behauptet hat, ob das nicht vielleicht eine gute Marketingstrategie war. Was weißt du über diese...
Wäre interessant zu wissen. Mhm. Ja, auf der einen Seite kann man einfach sagen, vielleicht hat er auch wirklich gesponnen, weil er hat ja teilweise behauptet, selber Old Shatterhand zu sein. Er hat behauptet, weiß Gott, wie viele indianischen Dialekte zu sprechen.
1200
Dialekte zu sprechen und auch, ich glaube, einen eigenen Stamm zu haben oder...
Ja, Nachfolger Winnetous. Natürlich, wer sonst?
Ja, wenn nicht der, wer sonst? Also entweder hat er das wirklich geglaubt und das könnte durchaus sein. Oder es war einfach eine gute PR-Strategie, Marketing-Strategie. Ich glaube nicht, dass wir das noch herausfinden werden, außer wir fragen seinen Geist. Aber ich fürchte fast, dass es Ersteres war. Ich glaube, er war nicht so der Marketing, das haben ja andere Leute für ihn gemacht. Also ich glaube nicht, dass er da so dahinter war. Er war ein Schreiber. So, ich bin ja auch Autorin und ich weiß, wenn man selber Autorin ist, ist man auf der Marketingseite eher schlecht. Also weil man sich selber schwer verkaufen kann. Also ich glaube, der hat das wirklich geglaubt. Der hat sich ja auch Waffen anfertigen lassen nach historischem Vorbild. Der hat das gelebt. Das ist wirklich die Erklärung, er hat es gelebt, er hat vieles davon selber geglaubt, er hat es erzählt, um noch interessanter zu wirken, aber nicht um sich zu vermarkten oder um seine Werke zu vermarkten. Das ist meine Meinung, aber wissen tue ich es natürlich auch nicht.
Wirkt auf mich auch so. Es wirkt wie jemand, der immer so ein bisschen gekämpft hat mit dem, wo er eigentlich herkommt.
Genau,
und dann wollte er aber, ich meine, in der Zeit war natürlich dieser Sehnsuchtsort Amerika und so und irgendwie die, also das muss schon was ganz Spezielles gewesen
total
sein. Und als so ein kleiner Bub aus einem deutschen Kaff, kann man sich vorstellen. Mir klingt es auch eher so, als ob er da sich selber in so eine Spirale reingeschrieben hat.
Und auch der ständige Kampf um Anerkennung vielleicht, weil im Elternhaus hatte er ja die nie, dann eben seine doch eher zwielichtige Karriere anfänglich mit den Diebstählen und so weiter. Ich glaube, der hat einfach um Anerkennung gekämpft und hat das mit seiner Fantasie verwoben, hat das alte Ich so ein bisschen verdrängt oder zur Seite geschoben und hat sich einfach in die für ihn sehr schöne Realität des Wilden Westens gedacht.
Und immer mehr und immer fantasiert mehr im Verlauf des Lebens.
Ja.
Aber Jetzt denkt man sich so, Karl May, Deutschland und so, wo ist Dr. Connect nach Wien oder nach Österreich? Er hat Lesereisen gemacht.
Er hat Lesereisen gemacht, genau. Er war ja dann auch verheiratet. Er hat in Deutschland, hat er sich in seinem Heimatort auch eine Villa gebaut. Also er ist dann schon relativ sesshaft gewesen. Also er ist jetzt nicht großartig herumgekommen.
Übrigens die Villa Shatterhand.
Die Villa Shatterhand.
Heute genau. Das Museum dort.
Ja, genau. Ja, genau. Und in Österreich war er ganz gern, weil da hat er dann auch, hat er mit einigen Leuten auch Kontakt gehabt, die dann auch zu seinen Vorträgen gekommen sind. Zum Beispiel Karl Kraus war ein Fan von ihm.
Ja.
Und ja, und die Vorträge, die er gehalten hat, die waren wirklich von der Prominenz besucht, muss man sagen.
Pazifistische Vorträge.
Pazifistische Vorträge.
Und ich habe gelesen, so wie du sagst gerade, Karl Kraus war dabei, Heinrich Mann,
ja.
Georg Trakl und Adolf Hitler.
Genau.
Das zum Thema pazifistische Vorträge. Aber vor allem eine Person, der sie dann sehr zugetan gefühlt hat.
Ja, mit der hat er sich sehr verbunden gefühlt. Das war Bertha von Suttner. Da gab es eine Seelenverwandtschaft, hat er zumindest behauptet. Und sie auch. Also die haben sich sehr gut verstanden, haben sich auch vorher schon brieflich ausgetauscht. Haben sich aber vorher nicht gesehen. Also das in Wien war dann das erste Mal, dass sie sich auch wirklich gesehen haben. Und angeblich sehr lang unterhalten haben. Sehr lang bis in die Nacht hinein unterhalten haben.
Bertha von Suttner. Also wenn man sich diese Audience vorstellt bei diesen Vorträgen, wüt.
Ja,
oder?
Schon.
Bertha von Suttner, Karl Kraus und Adolf Hitler
in einem Raum.
Wie
und
schön.
Wer da wohl mit wem über was gesprochen hat, oder?
Na sicher. Na, das wird mir ein Damäuschen sein bei so einem Karl-May-Vortrag.
Ja, total.
1912.
Ja.
Sehr arg.
Das war sicher super spannend. Übrigens in der Riemergasse im ersten Bezirk.
Ah ja, erster Bezirk. Und er war aber nicht alleine in Wien für diese Vorträge, sondern er hatte auch seine Gattin Clara dabei.
Die war dabei und seine zwei Hundis waren dabei.
Ja, also gut, 1912 war das. Und dann reist er nach Hause, wieder zurück nach Radebeul. Und stirbt da kurz darauf. Also nur eine Woche nach dem letzten Wien-Besuch.
Genau.
An einer Bronchitis.
Angeblich.
Angeblich.
Später hat man herausgefunden, dass es eine Bleivergiftung war, ja.
Wie ist sowas passiert damals?
Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, er wurde vergiftet.
Bleivergiftung.
Man weiß es nicht. Vielleicht war seine Frau hat diese ständigen geistigen Ausflüge in den Wilden Westen nicht mehr ausgehalten.
Eine wilde Theorie.
Eine wilde Theorie, ja, ja.
Okay, also er war in Wien wieder mal, ist hier also sehr viel persönliche Beziehungen und so weiter. Gestorben ist er aber eben in Deutschland.
In
seiner Villa Shatterhand, in Radebeul.
Genau.
Aber, und jetzt gehen wir zum Spuk über.
Ja,
genau. Er spukt in Wien.
Er spukt
Was
in
für eine
Wien.
Überraschung.
Oh, ja, genau.
Okay,
wieder
mal
sind es mehrere Seelenreste, aber auch in Wien, ja, ja. Da wird er wahrgenommen, eben in diesem damaligen Hotel, wo er einerseits gewohnt, andererseits den Vortrag gehalten hat, in der Riemergasse. Ist jetzt ein Bürogebäude, also kein Hotel mehr. Und da fliegen Gegenstände durch die Luft. Und ich habe dann auch mit ein paar Leuten geredet und die sagen, ja, das ist so ein Running Gag. Dann sagen sie, der Mai spuckt schon wieder oder der ist schon wieder da. Und ja, eher mehr so schalkhaft halt. Also auch vor dem Gebäude mehr so gebückt und kichernd und grinsend und so mit Rauchschwaden umgeben. Also so schalkhaft, nichts Böses, das ist keine böse Energie. Das ist mehr so eine... Ja, eh wieder sehr fantasievoll, wie es ja zu ihm passt und so ein bisschen schalkhaft. Ja.
In der Riemergasse, so wie du sagst, heute ist ein Bürogebäude, damals war es, und wir hatten jetzt schon mit mehreren so Orten zu tun, die so lustige Namen haben, aber das war das Hotel zur Goldenen Ente.
Ja, ja, Gold war ja damals viel, goldenen Hirschen haben wir schon gehabt, das war die goldene Ente. Ja, ja.
Okay, düstere Gestalt. Und endlich einmal Bezug zu meiner schönen quasi Heimatstadt Linz an der Donau. Auch dort sieht man ihn und da macht er auch was Schräges.
Ja, etwas, was ich mir nicht ganz erklären kann, habe ich aber mehrfach gehört, nämlich an der oberen Donaulände soll er herumspazieren und irgendetwas ganz unvermutet ins Wasser schmeißen. Irgendwas Grünes, hat man mir gesagt. Und es soll auch zu hören sein, also ein Platschen. Und manche haben mir sogar erklärt, sie haben, wenn sie in der Nähe gestanden sind und sich gewundert haben und überhaupt nicht verstanden haben, was da vorgeht, sogar Wasserspritzer gespürt haben. Ich weiß nicht ganz, was das grüne Ding sein soll, ehrlich gesagt. Das habe ich noch nicht herausgefunden.
Wie schräg. Also an alle lieben Linzer Zuhörer, erzählt mal bei Spaziergängen auf der Donaulände, was euch da eventuell schon untergekommen ist. Okay, wieder so eine Geschichte mit den Seelenresten an unterschiedlichen Orten. Linz, er war ein paar Mal auf Lesereise
dort. Er war wohl dort, aber er hat jetzt keinen engen Bezug gehabt. Aber gut, auch nicht mehr als zu Wien eigentlich. Aber es sind eben, wie du sagst, wieder diese Seelenreste. Es muss da, vielleicht war das in Wien mit der Bertha von Suttner, hat das zu tun gehabt, diese Seelenverwandte, dass er da geblieben ist, also ein Teil von seiner feinstofflichen Energie da geblieben ist. In Radebeul in der Villa ist ja auch was geblieben, da hat er mehrere Seancen gegeben. Dann als seine eigene Fantasiegestalt spukt er dort, nämlich im Western-Outfit.
mit
Cowboy-Hut. Seelenreste. Und ich muss das immer wieder betonen, ganz einfach, dass es, wenn man an Spuk glaubt, es gibt nicht nur den einen Geist. Ja? Es gibt Seelenreste. Das heißt, wenn jemand stirbt, also das ist meine Wahrheit, also das ist nur meine Wahrheit, wenn jemand stirbt, und er bleibt, was ja nicht so sein muss, weil manche spucken ja auch nicht, das gibt es ja auch. Aber wenn jemand bleibt aus emotionalen Gründen, aus emotionaler Bindung heraus, also hat immer was mit den Emotionen zu tun, dann kann das an mehreren Orten sein, weil sich die Seele dann einfach spalten kann. Das ist jetzt nichts Schlimmes, das ist einfach, dass es nicht nur an einem Ort so sein kann. Man hat ja vielleicht zu mehreren Orten eine emotionale Bindung und da müsste man sich entscheiden als Geist, also wirklich nicht.
Also in seinem Fall denke ich mir so, der war ja genialer Geschichtenerzähler. Also wirklich over the top.
Ja, ja, ja.
Irrsinnig guter Geschichtenerzähler. Muss man ein bisschen mit historischer Distanz drauf schauen, weil vieles, was da geschrieben worden ist, ist aus heutiger Sicht natürlich furchtbar.
Natürlich, selbstverständlich.
Also keine Glorifizierung von dem Gesamtinhaltlich, aber er war ein guter Geschichtenerzähler. Ein Hochstapler, das ist oft, geht das einher, habe ich das Gefühl.
Absolut, ja, ja.
Und mir kommt so vor, diese ganzen Erscheinungen, dann auch diese Nach-dem-Tod-Erscheinungen, das wirkt fast so, wie wenn er so zwischen den eigenen Geschichten, Realitäten, die sie selber gemacht hat, so herumspringt.
Ja, kann sein, ja. Also warum soll dieser fantasievolle, kreative Geist, warum soll der auch ruhen müssen?
Das geht sich nicht aus.
Das geht sich nicht aus für mich, ja.
Jetzt müsste man nur herausfinden, was dieses grüne Objekt
ja,
ist.
Ja, das würde mich schon stark interessieren.
Hast du überhaupt keinen Hinweis? Nein,
überhaupt nicht. Ich hab ja mit ein paar Leuten geredet, die ihn in Linz gesehen haben. Und sie haben immer gesagt, was Großes Grünes. Habe ich gesagt, na, ist es ein grün bemalter Stein, was ja auch schon komisch an sich wäre.
Grauthäupel vielleicht.
Bitte?
Ein Grauthäupel vielleicht.
Ja, das könnte es natürlich auch sein. Aber es war größer. Also es war schon so, er hat es mit beiden Armen getragen und dann in die Donau geworfen.
Aha.
Also, aber angeblich, die eine Frau hat gesagt, Stein glaubt sie nicht, weil der hätte bei der Größe so schwer sein müssen, dass er ihn nicht hätte tragen können. Wobei, wer kann schon behaupten, was ein Geist tragen kann? Also kann man ja so nicht sagen. Ne? Vielleicht haben die immens Kräfte.
Mhm. Naja, wie gesagt, wir verlassen wieder ein bisschen auf die Zuhörer.
Ja, unbedingt.
Oberösterreicher sind gefragt an dieser Stelle, wer das war, wer uns dann Hinweis geben
unbedingt.
Kann.
Und vielleicht auch fragen. Wenn man den kann. Man könnte, vielleicht kriegt man eine telepathische natürlich Antwort. Ne?
Ah, ihn direkt ansprechen, meinst
du? Ja, total. Also ich würde das machen. Ich würde fragen, bitte, was tragst du da?
Ich bin gespannt, ob sich da jetzt jemand motiviert fühlt, an die Donaulände zu gehen und
herauszufinden, was das grüne Ding
zu finden und zu fragen. Wir werden uns das anschauen. Wo findet man die Geschichte? Wieder bei den prominenten Geistern, hast du vorher schon gesagt. Gell?
Ja.
Alle Informationen, wie immer, gibt es in den Shownotes wieder zu finden. Und liebe Community, seid doch so nett. Wir werden viel gehört, aber unsere Instagram-Seite, da könnten noch ein paar mehr Follower sein. Das könnte man gut vertragen. Erzählt von unserem Format weiter. Teilt es gern mit anderen Menschen, die interessiert sind an prominenten Geistern und weirden Erscheinungen. Alle Bücher, alles, was Sie so erwähnen, ist natürlich wie immer in den Shownotes drinnen. Und ja, dann gibt es noch was zu sagen zu Karl May, was dir am Herzen liegt, liebe Gabi?
Eigentlich nicht. Toller Typ. Also irgendwie, ich denke mir dann immer, ich würde mich so gern, wenn ich über die Leute rede, ansonsten denke ich über sowas nicht nach, aber wenn ich über die Leute rede, denke ich mir immer, Mensch, hätte ich die nur gekannt oder gäbe es eine Möglichkeit, die jetzt noch kennenzulernen. Also Karl May wäre definitiv ein Kandidat zum Kennenlernen.
Bei mir auch.
Ja.
Mit dem würde ich mich gerne zusammensetzen.
Schon, ja.
Andere, weiß ich nicht, wir haben letztens mal über den Raimund gesprochen, da denken so,
muss nicht sein.
Ja?
Ja, muss nicht sein.
Napoleon? Naja.
Bei mir wäre es definitiv der Casanova. Jetzt nicht wegen seiner Frauengeschichten, sondern
und
einfach.
Der Graf von Saint-Germain,
ja,
Entschuldigung.
Der ist ja sowieso einer meiner Lieblingspromis. Das ist eh klar.
Ja, na, es wäre schon interessant, so in die zu reden.
Vielleicht beide gemeinsam. Die kannten sich ja, der Casanova und der Graf von Saint-Germain. Also, die kannten sich ja.
Ja, stimmt.
Also, sie waren nicht befreundet, aber sie kannten sich. Die zwei an einem Tisch und ich dabei. Das wär's.
Ja, bis dahin müssen wir mit den möglichen Geisterscheinungen vorlieb nehmen. Vielleicht treffen wir sie ja mal.
Ich wollte gerade sagen.
In dieser Welt noch.
Ja. Oder in der nächsten. Es kann ja auch sein, dass wir dann als Seelenreste mit diesen Seelenresten an einem Tisch sitzen.
Das ist mir viel zu anstrengend, glaube ich. Also bei den ganzen Geschichten, die wir schon besprochen haben, nein. Ich glaube nicht, dass ich mit einem
du wirst nicht spuken.
Dolch in der Brust irgendwo in Wien in irgendeinem. Nein. Oder
du
mit meinem Kopf
spuken?
Mit meinem Kopf unterm Arm oder
ich
so. Während meine Schädeldecke in einem anderen Bundesland ist. Ich glaube nicht.
Ah, ja, ich schon. Ich werde spuken.
Ich wär ganz friedvoll übergehen, hoffe zumindest, fingers crossed. bis es soweit ist, vergeht eh noch ein bisschen Zeit. Wer weiß, wer das dann einmal dokumentiert über uns, gell?
Ja.
Oder ob es was zu dokumentieren gibt. Liebe Gabi, an dieser Stelle danke erneut für das interessante Gespräch über Karl May heute.
Sehr gerne und ich danke auch.
Damit verabschieden wir uns von unseren lieben ZuhörerInnen.
Auf Wiedersehen.
Servus.
Wo die Geister wohnen. Verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts, den erwähnten Hintergrundinformationen und unseren ExpertInnen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen, ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.